Dann herzlich willkommen zur Alternativlos, die Folge Nummer
12.
12.
Diesmal mit zwei Gästen. Wir haben nämlich das Neusprechblog eingeladen. In Persona Professor Martin Hase.
Hallo.
Und Kai Biermann.
Schönen guten Abend.
Ja, wir wollen heute reden über Neusprech, also die Art und Weise, wie unsere Sprache sich immer mehr verhunzt, um mal auch so ein schönes Wort zu benutzen.
Nein, sie wird kreativer.
Sie wird kreativer.
Das ist ein Zeichen von Kreativität und von der Lebendigkeit der Sprache, dass damit so viele Leute so viel Unfug anstellen.
Dinge auszudrücken, die man gar nicht gesagt hat, ist doch großartig.
Ja.
Okay.
Ich bin froh, dass wir Gäste einladen, dass das nicht immer so negativ hier.
Genau, dass das nicht immer so,
ja, genau,
so negativ rüberkommt, auf jeden Fall. Ja, vielleicht machen wir mal ganz kurz mit unseren Hausmeister-Themen.
Ja, Anfang. Wie üblich, vielen Dank fürs Flattern. Es ging ja weiter, noch während wir die letzte Sendung aufgenommen haben, nach der Pause kamen schon die ersten Flatters wieder rein. Vielen Dank dafür. Das Absurdistan-Revolutionsspektakel ist eigentlich so überwiegend gut angekommen. Zwei, drei Leute waren nicht vollständig erfreut darüber, aber
dabei waren wir noch gar nicht, ganz gut. Dabei waren wir noch gar nicht fertig.
Ja, ich wollte eigentlich noch die Opposition spalten.
Was ich ja eigentlich gehört für so einen guten Diktator.
Ja.
Und naja. Ich hätte dann, glaube ich, noch irgendwann zu Assassination Politics aufgerufen, also einfach.
Wir sind relativ zivil geblieben, das war schon okay.
Ja. Aber vielleicht machen wir davon auch nochmal eine Fortsetzung, wenn wir Gelegenheit dazu haben. Ägypten hält ja noch eine Weile an. Ja, auch in Ägypten kann man diesen kreativen Umgang mit der Sprache.
Ja, hast du doch konkrete Beispiele?
An so einigen Ecken beobachten. Also,
die haben einen Informationsminister.
Ah.
Das wünsche ich mir ja eigentlich auch bei uns.
Ja, das braucht man. Das ist schon richtig.
Und der jetzige Vizepräsident, der ehemalige Geheimdienstchef, muss man sich so ungefähr so vorstellen, jetzt die Situation, wie als wäre so im Herbst 89 Erich Mielke irgendwie zum Beauftragten für die runden Tische ernannt worden.
Oh ja.
So, also um es zu transponieren. Der hatte da ein paar sehr schöne Sätze gesagt, so, also die sich im Wesentlichen um, wir sind doch alle Ägypter und wir wollen doch alle Stabilität haben und wenn wir unseren geliebten Präsidenten nicht mehr haben, dann haben wir auch keine Stabilität mehr drin.
Ja, das wundert mich sowieso, wie man das sagen kann, dass der geliebte Präsident für Stabilität sorgt, denn der ist ja nun auch schon nicht mehr so ganz jung.
Und nicht mehr so richtig stabil.
Naja, aber 30 Jahre im Amt, da träumt doch die Merkel von, ja?
Aber nochmal 30 Jahre.
Nicht mal Kohl hat das geschafft.
Also...
Na gut, also 30 Jahre wird er wohl nicht mehr durchhalten, ja. Also steht nicht, zumindest nicht zu vermuten. Na gut, also was ist denn das Neusprechblock und warum macht ihr das und wie kommt ihr dazu?
Fang mal an.
Du bist der Professor.
Na gut, also dann, wenn ich anfange.
Na, wessen Idee war es denn?
Seine.
Ja, gut, mag sein. Also ja, nicht ganz. Also du hast angefangen mit dem Schäuble.
Du hast angefangen, irgendwelche Vorträge zu halten. Über
keine Schuldzuweisung.
Also das Ganze ging natürlich wie immer im Chaos Computer Club los.
Tatsächlich, ja.
Und zwar ging es damit los, dass der C3D2, das ist der Chaos Computer Club Dresden, von mir einen Vortrag haben wollte. Und zwar über Neusprech. Und da habe ich gedacht, huch. Das ist ja gar nicht mein Thema. Dann habe ich das lange vor mir hergeschoben. Das sollte erst auf irgendwelchen Datenspuren stattfinden. Da habe ich gedacht, ich muss mich erstmal einarbeiten. Ja, und dann habe ich mich irgendwann halbwegs eingearbeitet und habe da einen Vortrag gehalten. Und dann habe ich gedacht, eigentlich könnte man doch den Vortrag auch mal auf dem Kongress halten.
Also vielleicht solltest du noch erwähnen, dass du von Hauptberuf Linguist bist.
Richtig, genau. Ja, also ich beschäftige mich mit Sprachen, allerdings nicht unbedingt mit dem Deutschen. Deshalb war das für mich schon was Neues. Und ja, ich habe es dann halt auch gemacht. Also die dachten halt, die Dresdner, ja, so ein Linguist, der soll mal was über Neusprech sagen.
Denkt man so, ne? Also ja, ist doch irgendwie so.
Und der, ich saß im Saal, als er diesen Vortrag hielt.
Der ist auch echt gut angekommen beim Kongress. Dann.
Das stimmt, ja.
Und ich saß da rum und dachte, da könnte man was draus machen.
Genau, und dann ging es eben gleich weiter mit diesem kleinen Innenminister-Deutschwörterbuch von Kai Biermann.
Genau.
Bei Zeit Online. Ja, und das ist auch gut angenommen worden. Und dann haben wir uns gedacht, wir tun mal unsere Kräfte zusammen.
Nein, da ist erstmal 3 Jahre lang nichts passiert.
Ja, genau, genau, ja.
Das ist doch schon mal eine gute Vorbereitung.
Ja, ich habe jetzt so ein Wurmloch da. Ja. Naja, jedenfalls irgendwann nach 3 Jahren haben wir uns dann zusammengefunden.
Per SMS, ja.
Genau, ja.
Und das Neusprechblog behandelt ja immer einen Begriff in einem Blogpost meistens.
Richtig, ja.
Um mal zu erklären, wo der herkommt und wie der so entstanden ist. und wie er unsere Sprache bereichert oder verunziert.
Naja, wir sind zwar auch vor allen Dingen immer so auf der Suche nach dem, was der eigentlich wirklich aussagt oder was er versteckt. Also sollte schon, also wir haben ja auch das Motto bei uns, dass Sprache es an den Tag bringt. Das ist ein Zitat von Viktor Klemperer, auf den wir sicher auch noch zu sprechen kommen werden. Und ja, also wir versuchen dann auch tatsächlich so ein bisschen, ja, Sprachaufklärung zu betreiben. Und das kann man, glaube ich, in den einzelnen Artikeln ganz gut ansehen.
Das Wort Neusprech kommt ja aus dem Roman 1984 von Orwell, ne?
Mhm.
Aber so das Phänomen ist doch auch bestimmt auch schon ein bisschen älter, oder?
Das Phänomen ist älter. Also Orwell selbst hat ja schon einen Artikel vorher, also lange bevor er das den Roman geschrieben hat, über die englische Sprache bei Politikern geschrieben. Und
welche Zeit war das?
Ja, das ist auch so in den 40er Jahren gewesen.
Also schon so Kriegszeit, Kriegsrhetorik.
Ja, ja. Kriegsrhetorik, ja. Und auch dann auch die Nachkriegsrhetorik, wo es ja dann in England auch noch weiterging. Die hatten ja große Probleme, also soziale Probleme. Und da hat er eben die Sprache, also die englische Sprache, etwas näher untersucht. Und
aus Enttäuschung über das Phänomen, glaube ich.
Ja. Ja, kann sein. Auf jeden Fall hat er auch auf noch ältere, also auch bei seinem Roman 1984 hat er noch auf ältere Sachen zurückgegriffen. Also zum Beispiel auf den Roman May, also Wir, von Samyatin.
Stimmt, Samyatin.
Und da ist es natürlich auch, in dem Roman geht es natürlich auch sehr stark um Sprache und auch vor allen Dingen, wie der Titel schon sagt, um dieses Wir-Gefühl, was da aufgebaut wird. Der Roman ist auch sprachlich sehr interessant. Weil halt der Autor auch versucht, in der Sprache so ein bisschen diese rationale Gesellschaft, die es da gibt, abzubilden. Deshalb ist das auch vielleicht nicht ganz so schwer auf Russisch zu lesen, wenn man noch nicht so viel Russisch kann, weil es zum Teil auch versucht, so ein bisschen so eine rationale Sprache nachzuahmen, obwohl es dann doch wieder mit den ganzen Fachbegriffen, also ich habe es versucht und bin dann doch sehr ins Schwitzen gekommen, weil ich ständig im Wörterbuch nachgucken musste. Also aber jedenfalls ist das ein Roman, wo es eben auch um die Sprache dieser rationalen Gesellschaft geht. Und den kannte Orwell, denn er hat eine Rezension zu dem Roman geschrieben. Und zwar kurz nachdem der erschienen ist, also noch in der Vorkriegszeit. Und das ist natürlich klar, dass er dann darauf auch zurückgegriffen hat, auf diese Ideen.
Na, wenn du gerade sagst, Sprache der rationalen Gesellschaft, dann müsste ja eigentlich China geradezu ein Füllhorn an interessanten
Stimmt,
Sachen das, sein. Also die harmonische Gesellschaft scheint ja doch das große Ziel zu sein, was angestrebt wird und der.
Ja, wenn ich Chinesisch könnte, könnte ich das da sicherlich auch sehr gut untersuchen.
Also wobei die Kultur da noch viel weiter geht in China, weil sie ja sozusagen mit ganz anderen sprachlichen Bildern arbeitet als wir. Also bei dem, was wir so untersuchen oder was wir so aufschreiben, geht es ja eher darum, dass irgendein Beamter sich versucht hat, einen Begriff auszudenken, um etwas zu beschreiben, was in seinem Alltag leider vorkommt, wie das Internet. In China geht es ja viel eher darum, ein fast literarisches Bild zu finden für irgendein gesellschaftliches Phänomen. Also die Tatsache, eine Filtersoftware grüner Damm zu nennen, in dem Gedanken, dass man das Netz schöner machen will und bunter und wie eine Wiese vor sich sieht, ist ja geradezu großartig. Also ich meine, solche Lyrik würde ich einem deutschen Beamten nie zutrauen.
Ja, das mit der Blümchenwiese war aber auch in Deutschland schon mal.
Das kam von uns, oder?
Das kam von mir.
Ach so.
Ist das Internet keine Blümchenwiese mehr, ist es tatsächlich von mir. Ja.
Na, also da sieht man, alle Seiten arbeiten mit der Sprache.
Ja, natürlich.
Es ist verhunzt. Ne?
Da kommen wir auch noch. Naja, man muss ja
Moment, die Grenzen wenn wir es machen, ist
Kreativität.
Genau.
Ja, Sprache ist ein Instrument der Macht, ne, für jeden.
Ja.
Des Ausdrucks oder so ähnlich. Also eines der Worte, die uns natürlich beschäftigt, ist der Titel unseres Podcasts, nämlich Alternativlos, der ja zum Unwort des Jahres 2010, also es hätte das Wort geworden.
Wir waren zuerst da.
Ja, ja, allerdings.
Wir waren zuerst da.
Es gab sogar eine Deutschlandradio-Sendung, an der ich teilgenommen habe, über das Wort Alternativlos. Kann man sicherlich auch noch irgendwie finden bei Deutschlandradio.
Irgendwie 3 Tage nach Gründung des Blogs, ich war ganz überrascht.
Genau,
das kam Wort sofort. Oder fast?
Fast, nee, ja. Nicht ganz, aber am Anfang.
Ja, relativ am Anfang. Und da gab es auch einen sehr schönen Einspieler, der leider nicht in die Podcast-Version gekommen ist beim Deutschlandradio. Das ist immer so, das ist immer diese Geschichte mit dem Depublizieren und Rechte und sonst was. Es gab einen Einspieler von Anja Maruschat, wo sie lauter Zitate von Merkel hintereinander gemacht hat, wo sie immer was von alternativlos sagt. Und das ist dann immer abgespielt worden. Also es gab ein solches Zitat, dann Kommentar und dann wurde wieder alternativlos eingespielt in anderem Tonfall von Merkel. Also das war großartig, aber leider ist das irgendwie depubliziert worden, ja.
Tja.
Ja, wir, lustigerweise genau dieses Wort alternativlos war ja auch der Grund, warum wir jetzt hier zusammensitzen, weil ihr beim Kongress meintet, dass die unsere Verlinkung des Wortes bei euch im Blog, also wir haben ja von alternativlos einen Link rüber zum Neusprech-Blog.
Danke dafür.
Dass da relativ viel Traffic kommt.
Jeden Tag 10 bis 15 Klicks.
Das ist in der Statistik der eigentliche Einstiegsport.
Sehr gut. Also die einzigen Klicks, die wir überhaupt kriegen, streng genommen.
Echt? Na gut, das wird vielleicht jetzt ein bisschen mehr nach der Sendung.
Wir sollten vielleicht nochmal extra ansagen, ganz analog, neusprech.org heißt das Blog.
Ja, ist auf jeden Fall.
Viel Spaß.
Das Abonnement wert. Ja, dann wollen wir vielleicht mal ein bisschen anfangen mit dem, wofür verwendet man dieses Neusprechen denn eigentlich? Also wir haben ja schon so ein paar Beispiele genannt zwischendurch. Alternativlos ist sicherlich eins davon, was immer so ein bisschen so rüberkommt wie so eine Verweigerungshaltung. Ne? Also so das Implizieren eines gesellschaftlichen Konsenses oder eines politischen Konsenses, der vielleicht eigentlich überhaupt noch nicht da ist, aber der, also man ist dann ja der Abweichler, wenn man sich dagegen stellt und etwas nicht alternativlos findet.
Also alternativlos ist eben, es geht nur so. Das wird halt dann irgendwo absurd. Und wenn halt die Bundeskanzlerin, und das war ja dann auch der Anlass, und diese Zitate sind dann eben auch in diese Sendung von Deutschlandradio eingegangen, wenn sie dann plötzlich von alternativlosen Beschlüssen oder alternativlosen Entscheidungen spricht, denn ich meine, wo ist die Entscheidung?
Was haben Sie denn entschieden?
Wenn es alternativlos ist, hat man gar nichts entschieden. Das ist halt irgendwie dann das Sonderbare bei der Sache.
Ja, wie kommt denn das, dass man es heute per Wortschöpfung macht? Und früher hat man ja noch simuliert, dass man Entscheidungsfindung hatte.
Nein. Sprache ist tatsächlich ein Instrument der Macht. Und wer die Sprache diktieren kann, diktiert die Geschichtsschreibung, diktiert die Wahrnehmung, diktiert sozusagen die gesamte gesellschaftliche Umgebung.
Mhm. Ist es nicht glaubwürdiger, wenn ich als Politiker so tue, als hätte ich die Optionen evaluiert und die anderen sind alle schlecht, als wenn ich sage, es gibt gar keine? Also ich meine, für mich ist halt die Frage, ist es einfacher, funktioniert es besser, wenn ich da Neusprech benutze, als wenn ich tatsächlich einen Prozess simuliere? Ja, also ich, wenn ich politische Prozesse vor Augen habe, ich war mal bei so einer Anhörung zum Thema Hacker-Tools im Bundestag und es ist mir halt damals offenbar geworden, dass das alles nur Theater war. Mhm. Ja, die haben das veranstaltet, damit keiner aus formalen Gründen das gesamte, das Prozedere kippen kann.
Ja, aber es wirkt.
Nichts davon ist benutzt worden. Da habe ich mich gefragt, naja, das ist doch eigentlich eine gute Methode. Wenn ich Diktator wäre, das würde ich doch genauso machen. Mhm. Warum machen die Leute denn jetzt sowas wie Neusprech und machen das nicht weiter so?
Naja, das andere funktioniert ja auch mit Neusprech. Also das ist dann immer, es ist ergebnisoffen diskutiert worden und so. Also das ist dann die andere Argumentation. Und das kennen wir ja alle. Ich meine, ein wirklich für mich traumatisches Erlebnis war die Einladung der SPD vor dem Zensursula-Gesetz, wo sie das Internet eingeladen haben.
No? Und du warst das Internet?
Ich war einer davon.
Du warst ein Internet?
I'm from the Internet, ja. Ja, also das war wirklich ganz lustig und dann hieß es eben, ja, es sollte keine Pressemitteilungen geben über die Veranstaltung. Man wollte mal so richtig off-record da diskutieren. Also keine Pressemitteilung. Dann hat die SPD aber selbst eine herausgegeben.
Ja, natürlich.
Und hat dann geschrieben, ja, es fand ein Treffen mit der Internet-Community statt. Da ist schon so ein Wort, die Internet-Community. Und man habe die Bedenken der Internet-Community ernst genommen.
Und ausräumen können?
In Klammern. Es wurde aber nichts verändert an dem Gesetz.
Natürlich nicht.
Aber man wurde ernst genommen. Also ich meine, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, mit der Sache umzugehen. Aber
das kennt man doch aus dem US-Fernsehen, oder? Wenn Sie sagen, und wenn du so eine Hotline anrufst und die sagen, lieber Anrufer, wir nehmen Ihr Problem sehr ernst, aber jetzt kommen Sie erstmal für 10 Stunden in die Warteschleife. Ich meine, alle, die so anfangen irgendwie mit, wir nehmen Sie sehr ernst, ist doch das Gegenteil, oder? Schon von sich aus.
Mhm. In dem Augenblick, wo dir so eine Hotline sagt, unser Problem ist uns wichtig, Ihr Problem ist uns wichtig, dann weißt du genau, dass du eigentlich genau wieder auflegen kannst.
Ja, genau. Ihr habt schon viel gelernt.
Ja, aber das ist eben der Punkt. Also es gibt da zwei Strategien. Die eine ist eben, die Dinge ernst zu nehmen und dann aber in der Entscheidung alternativlos zu sein. Ne? Und das ist halt Das passt zusammen. Ne? Auf der einen Seite gibt es halt keine Alternative und auf der anderen Seite wird aber auch die Alternative ernst genommen.
Und es funktioniert trotzdem, das ist das Schöne. Ja. Es gab mal einen römischen Senator, der soll jede seiner Reden beendet haben mit den Worten: Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago vernichtet werden muss.
Das sieht so.
Nee, Cato.
Ach, Cato der Ältere, stimmt.
Okencio. Ja.
Glücklicherweise haben wir einen Professor da, genau.
Der weiß immer alles, ja, wie das Professoren so tun.
Es hat funktioniert, Karthago wurde vernichtet.
Naja, na gut, das war nochmal eine andere Strategie, dass man halt immer wieder die Dinge ins Gedächtnis ruft.
Ja, man muss die Dinge immer nur wieder so formulieren, wie man sie gern hätte, und dann werden sie Realität.
Aber alternativlos ist ja eigentlich genau das Gegenteil davon. Also alternativlos ist doch eigentlich der Versuch, ein längeres Nachdenken über das Problem abzublocken und zu sagen, wir haben da schon lange drüber nachgedacht und jetzt können wir mal aufhören, darüber zu reden, weil wir sind jetzt durch mit der Diskussion.
Und ja, ob ich nun sage, ich finde, Karthago muss vernichtet werden und das mit Nachdruck tue, oder wenn ich sage, diese Entscheidung ist alternativlos, dann musst du sozusagen, wir müssen das alle tun. Das ist doch, letztlich sind es nur zwei Wege, um ein Ziel zu erreichen.
Korrekt.
Sprache so einzusetzen, dass ich als Einzelner das Gefühl habe, ich muss da nichts mehr entscheiden.
Denn nicht drüber nachdenken.
Na, es ist eigentlich relativ geschickt, weil es den Sprung von ich sehe keine Alternativen zu es gibt keine Alternativen schafft, ja?
Naja.
Ohne ihn explizit zu sagen. Das ist eigentlich schon eine relativ beeindruckende Sache, wie die da.
Aber das ist natürlich bei Politiker-Rhetorik ja schon immer genau dieses, dieser Spagat zwischen, wir haben uns das Problem genau angeguckt. Und jetzt müssen wir aber mal handeln. Also jetzt müssen wir mal Führungsstärke, ist ja auch so ein schönes Wort, ne? Führungsstärke beweisen oder
Geschlossenheit.
Geschlossenheit. Das so, was ich dann immer besonders schön finde, so aus dem
Ihr solltet mitbloggen.
Aus dem Osten kommt, ist halt Geschlossenheit ist natürlich irgendwie auch immer so ein die Einheit von Partei und
die Einheitsfront.
Volk. Die Einheitsfront. Ja, die Einheitsfront war ja dann noch sozusagen die nächste Verschärfung davon, ja.
Die Nazis haben nur die Reihen geschlossen, die Sozialisten haben dann die Einheitsfront draus gemacht.
Ja.
Ja, wie war das mit der jüdischen Volksfront?
Das war die Satire, genau. Das war übrigens, lebendes Brein gab es ja im Osten auch nicht, ne?
Was? War verboten?
Fand nicht statt.
Existierte also, nicht.
Nee, war einfach nicht da.
Ach,
ja.
Das wie war es zersetzt?
Religionskritisch, das hätte man doch.
Naja, nicht nur religionskritisch, ne? Also wenn die Staatsreligion halt zwar nicht religiös ist, aber dann doch irgendwie alle Züge einer Staatsreligion aufweist, dann ist er doch.
Das ist ja hart.
Ja. Nee, es war auch einer der Filme, die mir nach der Wende so am meisten Erkenntnisgewinn gebracht hat.
So funktioniert es am besten.
Aus der Rubrik so funktioniert am besten.
Stimmt, da musste man ja dann auch was lernen nach dem Zusammenbruch der DDR. Ja, dann
vor allen Dingen neue Sprache.
Ja, neue Sprache fand ich interessant. Ich habe ja 1991 ziemlich viel, 92 auch ziemlich viel Zeit verbracht im Publizistikarchiv der FU, wo man noch so die bis 45, 46 zurück, so Spiegel und Quick, die damals auch eine richtige Zeitung war und sowas.
Das muss aber lange her sein.
So eine Handausleihe hat so.
Das ist ja unglaublich.
Ja, so richtig, die gibt es ja so richtig so als jahresgebundene Bänder und dann kann man so die Pausen zwischen den Seminaren sich da hinsetzen und da lesen, sehr, sehr entspannt. Und dann habe ich mir halt so ein bisschen die westdeutsche Geschichte angeguckt und mit der Sprache fiel mir auch sofort auf, dass die halt so eine ganz andere, merkwürdige Sprache haben, aber die auch wieder so über die Jahrzehnte so eine gewisse Ritualisierung erfahren hat. Also so ein gewisses, dass die alle dann mal so dieselben rhetorischen Tricks benutzt haben oder immer so dieselben Vokabeln und so. Und wie sich das dann so entwickelt hat, das ist ja sehr interessant, mal so alte Zeitungen zu lesen. Der Spiegel hat ja zum Glück sein Archiv weitgehend online.
Das war das Sturmgeschütz, oder? Diese
Sturmgeschütz.
Nee, das war der Spiegel. Spiegel, genau. Ja. Das ehemalige Nachrichtenmagazin. Ja,
genau.
Wo wir sind ja mittlerweile zu ehemaligem Sturmgeschütz übergegangen, ne?
ich warte noch ein bisschen. Naja, eigentlich ist ja ein ehemaliges Meinungsmagazin, oder? Jedenfalls, das geht natürlich in beide Richtungen. Also wir im Westen haben ja begeistert den Schwarzen Kanal geguckt.
Ernsthaft?
Natürlich. Und da hast du auch gesehen, dass die so eine ganz eigene Rhetorik hatten oder gelingt. Ich gab es ja bei uns auch mal so Ostzeitungen, also jetzt nicht am Kiosk, aber man durfte ja als Westberliner schon in den Osten fahren, wenn man sich da ein bisschen vorbereitet hat. Und bei der Gelegenheit hat man natürlich Zeitungen geguckt, ne?
Ja.
Und das ist schon so eine ganz andere Sprache, das merkt man sofort. Aber man kann so nicht den Finger drauf tun, was jetzt konkret anders ist, aber es ist, also natürlich gibt es so ein paar Kampfbegriffe, ja, wie irgendwie
Kampfbegriffe?
Natürlich der antiimperialistische Schutzwall und solche Dinge, aber auch wie Politik beschrieben wird und wie der Gegenüber beschrieben wird,
Nee, antifaschistische Schutzhaltung.
Entschuldigung.
Genau.
Nein, aber ich meine, das führt ja...
Der Klassenfeind.
Genau, der Klassenfeind. aber ich meine, das geht ja noch weiter, als es in der DDR gegangen ist. In Nordkorea sprechen sie ja den Namen der USA schon gar nicht mehr aus, sondern haben dann nur noch...
Voldemort, nennen sie das? Oder irgendwie?
Nein. aber da ist es nur noch... Oder es ist auch die Araber gegen Israel, da heißt es auf der einen Seite nur immer die Zionisten. Ja.
Ach, sowas gibt es im Internet auch.
Und das gibt es überall, natürlich, klar.
Bei motortalk.de zum Beispiel, diesem Autoschrauberforum.
Motortalk?
Ja, da sagt man nicht den Namen einer Werkstatt oder Werkstatt überhaupt, sondern sagt, ich war beim Freundlichen. Warum auch immer.
Aha.
Das ist auch so eine Form von Selbstzensur.
Ist das vielleicht so eine Gruppenbildung, dass man dazugehört, wenn man das auch so macht? So ein paar.
Naja, oder das ist halt zumindest ja. Der Versuch, irgendwie sich nicht allzu sehr von als Werbeträger im Netz zu etablieren. Das ist ja durchaus auch ein Ding. Ja, was ich auch noch sehr schön finde in diesen Diskussionen jetzt gerade um die S21-Schicht in Stuttgart, war ja dieser Begriff Fortschrittsverweigerer. Also diese Implikation, dass wenn man jetzt an diesem Projekt nicht mitmacht, dass man dann prinzipiell gegen jeglichen Fortschritt der Menschheit und überhaupt an Technologie und dergleichen Dinge
ist. Man eigenhändig die Bundesrepublik unterfällt.
Ja, das ist ja klar. Also sozusagen die Stuttgart 21 sei Fortschritt, wird unterstellt.
Ja klar, das ist halt so die prinzipielle Annahme ist, wir geben da viel Geld aus und dann fahren da schicke Züge durch, also muss es sich dabei ganz eindeutig um Fortschritt handeln und wer da nicht mitmacht, ist halt ein Fortschrittsverweigerer.
Ja.
So, und insbesondere aus dem Munde von Politikern, die ja nun mit Technologie berufsbedingt nicht so richtig irgendwie, also die sind ja technologiegehandicapt in der Regel. Mhm. Ja, zumindest was das Verständnis angeht.
Also drucken können sie.
Naja, ich habe ja immer so den Verdacht, dass nachdem wir aufgehört haben, diese Vokabel Internetausdrucker zu benutzen, haben die wieder angefangen auszudrucken.
Ja, und einzuscannen dann anschließend. Mhm.
Und als das Attachment an eine Mail zu hängen?
Naja, genau. Nein, also wir hatten das ja, dass so Diskussionen gab, dass man die Unterlagen der BVV irgendwie auch besser zugänglich machen wollte. Und dann stellten wir fest, dass es immer Schriftstücke gab, die waren, das war zwar ein PDF, aber das war eine Grafik.
Ja.
Ne? Obwohl die das ja in den BVV-Büros erstellt haben, also BVV ist die Bezirksverordnetenversammlung in Berlin, also die kommunale Ebene. Ja, und was man daraus, also ich habe dann daraus geschlossen, dass die das zwar im Büro erstellen, dann aber auf dem schönen Briefpapier ausdrucken, um es dann wieder einzuscannen.
Ne? Na, deren
und das
Prozesse,
ist natürlich tatsächlich ausdrucken und einscannen.
Deren Prozesse sind halt papiergebunden. Ne? Früher hat man eine Kopie gemacht und heute kann der Kopierer eben auch das scannen und als Mail rausschicken.
Mhm.
Insofern alte Prozesse sterben langsam. Ja.
Aber naja, wir kommen ab vom Thema. Internetausdrucker ist auch.
Also, mein Internetausdrucker war ja
ist
eben.
Ist ja auch ein schönes Neusprech eigentlich, was wir uns da überlegt
absolut.
Haben.
Absolut.
Ja. Es war halt der Versuch, eben genau da mal ein bisschen zu kontern. Also, das haben wir ja mit den Wahlcomputern angefangen, wo es ja darum ging, genau diesen, also der, was ja so die Gegenseite hat, ist ja immer als Wahlmaschinen bezeichnet, also als ein Gerät, das nichts anderes tun kann, außer diese spezifische Funktion wahrnehmen. Also halt, es wird suggeriert, dass es sich um einen mechanischen Mechanismus handelt. Da greifen halt Zahnräder ineinander, da kann man halt nichts weiter tun. Das ist halt eine Maschine. Und,
und eine Maschine funktioniert auch meistens in einer bestimmten Weise und ist nicht modifizierbar so leicht. Ne?
Kannst du keine neue Software einspielen jedenfalls.
Ja, also genau, dieses Special-Purpose-Machine war so der, war ja der Begriff, den sie da immer gerne verwendet haben. Wohingegen wir den Begriff des Computers gesetzt haben, zu sagen, es ist halt, was technisch ja sogar korrekt ist, also zu sagen, es handelt sich eben um einen Wahlcomputer, also um eine elektronische Vorrichtung, die programmierbar ist und die ein Stück Software ausführen kann und die man eben dementsprechend umprogrammieren kann.
Mhm.
Und der Internetausdrucker war dann halt so der nächste, also die nächste Steigerungsform sozusagen in diesem Kontext, halt einfach mal auch einen Kampfbegriff zu setzen, gegen diese Generation, die versucht da über etwas zu entscheiden, wovon sie schlicht keine Ahnung hat.
Mhm.
Schon wieder der Kampfbegriff.
Ja, klar. Ja, natürlich.
Die Funktionen von Neusprech kämpfen.
Ja, natürlich, klar. In diesem Fall.
Na, auch vernebeln. Also wir haben so eine Liste mal gemacht, die versuchen wir jetzt gleich mal der Reihe nach durchzugehen.
Naja, wir sind ja gerade schon dabei. Also dieses Schlachtfeld der öffentlichen Meinungsbildung ist ja
Schlachtfeld.
Ja, jetzt kommen auch die Kriegsmetaphern.
Bellizismen.
Ja. Die die funktionieren ja immer in mehrere Richtungen. Interessant fand ich ja, dass der als Diskussion um diese, was die Bild dann Nacktscanner genannt hat, ne? Also das war tatsächlich eine Vokabel, die Bild reingebracht hat.
Und damit hat sie ihn erledigt.
Ja. Und damit, genau, also zumindest
eine Zeit lang.
Dachten wir es bisher, also mal gucken, wie es weitergeht. Also mittlerweile erledigt sich diese Technologie offensichtlich von selber wegen akuten Versagen.
Also die. Naja, aber es ist lange gestoppt worden wegen der Begrifflichkeit. Yeah. Und die ist auch nie so richtig weggegangen. Nee. Also ich meine, eigentlich hat ja de Maizière da die goldene Neusprechnadel verdient, weil er ja im Parlament gesagt hat, mit mir wird es keine Nacktscanner geben, mit mir wird es Körperscanner geben.
Ach, das hat er so gesagt?
Das hat er so gesagt im Parlament, ja. Kann man raussuchen.
Ach, da kommt dann diese Körperscanner-Begrifflichkeit her.
Ja, die
kommt vom Innenministerium. Also es ist eine Übersetzung des amerikanischen Bodyscanner.
Ja.
Mhm.
Des Innenministeriums.
Was dann so ein bisschen harmloser klingen sollte.
Ja. Neutraler.
Also, wobei bei Körperscanner fühlt man als erstes so Körperfresser.
Ja, genau. Ich denke auch,
das reicht Körperfresser
ja
kommen.
Ja. Er hat halt nicht weit genug gedacht, weil der Körperscanner immer noch zu körperlich ist.
Ja, ja, klar.
Und man muss irgendwie auf was anderes kommen. Also der richtige Begriff, um das zu verkaufen, wäre sowas wie Sicherheitsscanner oder Passagierscanner oder
Seelenscanner.
Flugscanner oder irgendwie sowas, wo man halt wirklich vernebelt, was es eigentlich ist.
Nun gib ihnen mal keine Tipps hier. Also lustigerweise kommt es ja gelegentlich vor, dass ein Begriff so verbrannt wird, dass sie einen Gegenbegriff brauchen. Und das ist mir letztes Jahr erst klar geworden, dass Kernenergie sowas ist.
Mhm. Ja.
Kernenergie ist der Gegenbegriff der Energiemafia, weil Atomenergie verbrannt ist als Begriff. Und dann brauchen sie was anderes. Und deswegen heißt es jetzt bei denen immer Kernenergie.
Und sogar Kernkraft.
Kernkraft ist noch schöner.
Ja, ja. Kann man auch wirklich sehen an den Plakaten, wenn wir in Berlin gab es ja mal vor einiger Zeit so eine Kampagne pro Kernkraft, da stand auch immer nur Kernkraft drauf und irgendwie Atomenergie.
Ich habe das immer total, ich meine, ich habe ja diese ganze Sache eigentlich miterlebt, aber mir ist es immer total wertneutral.
Das Schöne an der Kampagne war, dass es da um CO2 ging und nicht um Kernkraft.
Ja, also das ist schon lustig. Ich meine, das war ein echtes Aha-Erlebnis für mich, als ich gesehen habe, dass der ganze Begriff eigentlich eine Lüge ist.
Ja.
Nur was vernebeln soll.
Also diese Vermeidung von negativ assoziierten Begriffen ist ja die Technik dahinter, also zu versuchen, die Diskussion dadurch umzubauen, dass es halt irgendwie nicht jeder gleich zusammenzuckt, wenn er irgendwie das Wort hört und denkt so, oh, nicht schon wieder das. So. Und also Atomkraft war halt nach Tschernobyl halt durch und jetzt mit Kernkraft haben sie halt dann natürlich die Debatte auch so gleich wieder was das de facto ist ja, diese Worte sind dann eben auch sowas wie Uniformen, womit wir bei Kriegsrhetorik werden, aber du identifizierst dich sofort. Das war bei den Wahlcomputern auch so.
Bei welcher Gruppe du mit bist,
welche
Worte du benutzt. Ja.
Präzise,
ja,
das war
Wahlmaschine, Wahlcomputer.
Wir hatten beim Verfassungsgericht, bei der Anhörung war uns klar, dass wir mindestens zu 50% gewonnen haben, nachdem die Hälfte der Richter Wahlcomputer gesagt hat. So. Und dann halt nur in der Urteilsbegründung irgendwo nochmal Wahlmaschine vorkam, aber im Wesentlichen haben die tatsächlich Wahlcomputer als Begrifflichkeit übernommen.
Mhm.
So, und damit war schon klar, dass sie den Inhalt dessen verstanden haben, worum es da ging und eben nicht den Begriff des Herstellers übernommen haben. Und bei Kernenergie versus Atomkraft ist es ja genau dasselbe, weil wenn du Kernenergie sagst in einer Diskussion oder schreibst, ist sofort, bevor du auch nur deinen Satz zu Ende gebracht hast, ist vollkommen klar, auf welcher Seite der Barrikade du stehst.
Ja.
Und das ist, denke ich mal, auch ein interessanter Aspekt dieser neuen Wortbildung, dass man ja sich praktisch schon durch die Wortverwendung mit der einen oder anderen Seite assoziiert.
Ja, ja. Ja, bei der Online-Überwachung ist ja ähnlich, ne? Online-Überwachung
Bundestrojaner.
Oder Bundestrojaner. Ja. Wobei ich ja der Meinung bin, Computerwanzen wären auch schöner als Bundestrojaner.
Die fiel uns leider erst danach später ein. Also ist halt auch mal ein bisschen schwierig mit der Kreativität. Die kommt dann auch nicht immer, was sie sein soll. Ja.
Aber wir arbeiten dran.
Aber diese
das ist aber auch eigentlich nicht selbstlaufend. Ja, also finde ich zumindest. Das ist eigentlich erst, wenn du dich mit der Debatte beschäftigt hast, dass dir das auffällt, dass es verschiedene Worte für das Gleiche gibt und dass die von verschiedenen Lagern kommen.
Richtig,
wollen wir hin.
Das,
das ist eigentlich hervorragend, dass wir so weit sind, dass wir das erkennen können, schon an den Worten.
Ja,
aber das ist ja nicht selbstverständlich,
ja,
leider.
Also bei der Vorratsdatenspeicherung gibt es ja nur dieses eine Wort, also Data Retention, was eigentlich viel schöner ist und das negativer klingt, also da hat man kein Pendant im Deutschen, also bleibt man bei der Vorratsdatenspeicherung Und das ist schon irgendwo ein Problem. Auf der anderen Seite ist natürlich das Wort Vorratsdatenspeicherung inzwischen auch so entwertet worden, dass auch die Politiker nicht mehr damit zurechtkommen. Und so, das ist ja meine These, sagt dann Peter Schaar jetzt zu seinem neuen Projekt Quick Freeze, obwohl Quick Freeze eigentlich was anderes ist.
Also diese, naja, ich meine, Quick Freeze ist ja auch der Versuch, eben einen negativen Begriff zu vermeiden. Also ja, Quick und Freeze klingt erstmal harmlos, genau. So
Schock,
wie
schnell vorbei.
Ja. Kurz in den Kühlschrank machen, ist schnell vorbei, ist kühl, angenehm. Ja. So, und es wäre aber genau die Assoziation, um die es halt geht. So. Mhm. Und der, genau diese Begrifflichkeit wird ja auch immer gerne verwendet, wenn es so um diese Reformdiskussion geht. Ne? Also so Reformkommunikation ist ja das schöne Wort für, wenn Sie mal wieder erklären müssen.
Ja. Reformkommunikation ist Neusprech für Neusprech.
Ja. Ja, stimmt. Genau.
Überhaupt dieses ganze Reformwort ist völlig verbreitet in den letzten Jahren. Ne?
Reform hat eine völlig neue Bedeutung als noch vor vielleicht 20 oder 30 Jahren. Ja.
Seit die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft.
Ja, und seit die
Wort verbrennt.
Seit die Sozialdemokraten halt auf dem Tony Blair-Trip sind.
Na, aber die haben es doch übernommen von denen. Das kommt doch von dem Interessenverband der, wie heißt das, Metallindustrie, ne? Die Arbeitgeber, womit wir schon beim nächsten Neusprech sind. Der Arbeitgeber-Interessenverband, Lobbyistenverband, der hat sich eben unter dem Interessenverband Neue Soziale Marktwirtschaft zusammengetan, was so eine Art
Initiative heißt
es. Initiative.
Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft.
Naja, Initiative klingt auch sehr positiv, ganz super, tolles Wort. Und das ist eigentlich so ein Lobbyladen, die eben versuchen, ihre Agenda unter das Volk zu bringen. Und dazu gehört unter anderem, wir können wieder Vollbeschäftigung haben und wir brauchen nur mehr Reformen. Und die haben ganz tolle Neusprechwörter gebaut. Also Reformstau finde ich eins der großartigsten Neusprechwörter, die es überhaupt gibt.
Nee, dazu brauchen sie aber erstmal Reform als Begriff. Ne? Also dazu brauchen sie erstmal die Besetzung des Begriffs Reform als grundlegende Änderung des sozialen Vertrages.
Überhaupt Reform kannte ich vorher nur von Reformhaus. Ne? So gesundes Essen, oder? Das war vorher die Assoziation. Also das Wort gab es zwar auch so im politischen Kontext, aber...
Ich bin Ossi, da gab es keine Reform.
Da gab es keine Reform. Nee.
Also Reform war 1990 eigentlich noch halbwegs positiv besetzt.
Staatsgefährdend.
Ja, naja, eben positiv besetzt. Reform war irgendwie eher was wir so wollten, so, ja.
Ja.
Das war irgendwie schon, dass das dann im Westen halt eine ganz andere Bedeutung gewann, so in den 90ern, war schon irgendwie eine erstaunliche Beobachtung. Und den...
Aber ich glaube, das war im Westen auch schon älter. Da gab es schon Bildungsreform und so.
Na, Reform ist eigentlich immer das Kampfwort gewesen, wenn du nicht sagen wolltest, in welche Richtung es eigentlich geht. Ja, wenn du eigentlich sagen
willst,
wir ändern jetzt was? Nö, politisch gesehen jetzt. Also wenn du sagen willst, wir ändern was, aber du willst dich nicht festlegen, ob es wirklich besser wird für die Wähler, dann sagst du, wir machen jetzt eine Reform. Wird
schlechter.
Natürlich wird es schlechter, aber das sagst du halt nicht dazu, sondern du sagst Reform, ne, weil das schön wertneutral ist eigentlich. Und der Wähler hofft dann, es wird alles besser. Genau, Steuerreform. Ja. Es gibt seit Jahrzehnten eine Steuerreform nach der nächsten. Habe ich noch nie irgendeinen Vorteil von
besser geworden.
Noch nie. Und das ist immer so der Nebelkerzenbegriff, was ja auch eine wichtige Funktion von Neusprech ist. Ne?
Und es fing mit der Reformation an. Die gleichen Kirchen, nur ohne Entlastung. Gibt keine Beichte mehr. Oder auch schlechter.
Sie hatten auch keine Ablasshandel mehr, oder? War das nicht auch eine?
Ja, okay, ja. Keine Chance mehr, dich zu erleichtern, sozusagen. Das ist doch furchtbar.
Naja, aber das war doch der Kern des Bösen eigentlich bei der Kirche, dass sie Geld.
Ja, das war doch der Clou der Kirche, dass man sozusagen da hingehen konnte und ging hinterher befreit davon und alles war gut. Plötzlich haben sie einem das genommen.
Ja, von deinem Geld befreit vor allem.
Ja, mein Gott, was ist schon Geld?
Naja, danach gab es dann halt Schuldkomplexe und ökonomischen Aufschwung.
Und kein Gold mehr an den Kirchenwänden.
Tja, seufzt.
Ja. Die Sache mit den Reformen ist natürlich, hatte ich gerade vorhin schon erwähnt, ja eben genau, Thatcher und Blair waren ja in Großbritannien da auch ganz weit vorne bei der Umbenennung von allem Möglichen. Und die haben ja angefangen, das sehr systematisch zu betreiben. Also die haben ja richtige Regierungsagenturen für Umbenennung von allem geschaffen, wo sie Behörden umbenannt haben. Die hießen dann plötzlich Partnership for oder Association for something. Oder hatten dann so, dann fingen sie halt an, diese nichtssagenden Logos, ne? Also diesen irgendwelchen Schwurbel oder wie heute gerade das Google-Logo ist gerade momentan ja auch so eins aus dieser Serie von so bunten Flecken, abstrakte, die so nebeneinander, abstrakt nebeneinander gehängt sind und dann steht da drunter irgendwie sowas wie ein Kunstname, mit dem man nichts mehr anfangen kann.
New Labor finde ich das Schönste.
Ja, stimmt.
Der gleiche Kram heißt richtig, halt neu.
Ja. Ja. Ja, die Abgrenzung.
Wie mit dem neuen Personalausweis, das ist ja auch so eine Sache.
Na, das ist aber ganz was Neues.
Der ist viel neuer, meinst du? Ist das gut, weil es neu ist, ist so ein ganz altes Verfahren.
Du Fortschrittsverweigerer.
Genau, ich Fortschrittsverweigerer.
Ja, aber ich glaube, neu ist auch so ein Wort. Also mir ist das ja aufgefallen da mit den, in Frankreich, mit den Unterstützern von Sarkozy, der nun mit Sicherheit ein eher rechter Politiker ist, und diese Gruppierung nennt sich Nouveau Socialist, also die Neusozialisten. Und Neusprech ist ja auch so. Also das sind halt keine, die Neusozialisten sind halt keine Sozialisten, und naja, also und dann gibt es ja noch eine Steigerung davon, ne? Man denke an die neuartigen Empfangsgeräte, ne? Die ja nicht,
das war so eine,
nichts Begriff, empfangen eigentlich.
Ich musste erstmal
neuartig
suchen, was sie meinten. So, ich dachte, sie reden von irgendwie
Fernsehen.
Digitalradio war so meine erste Assoziation.
Ja, ja, genau.
Ich dachte so, sie reden von, jetzt kommt jetzt Digital Audio Broadcasting dann doch oder so, als sie von neuartigen Empfangsgeräten.
Wobei neuartig ja noch cooler ist als neu. Ne?
Ja, ja, ja.
Neu reicht nicht mehr. Da musste was Neues her.
Naja, ist ja dann so die Klasse des Neuen, so neuartig, ja. Also den,
das ist ein Paradigma.
Ein Paradigma.
Wir kennen das ja alles. Frank und ich sind ja total abgehärtet, weil wir kennen das ja alles aus dem Dotcom-Bubble-Booster. Da gab es ja nur so Paradigmenwechsler und ist bei uns alles neu und anders. Und da haben wir auch genug Bullshit-Bingo gehört.
Disruptive Change war auch so.
Jahre. Ja, genau. Schmerz lass nach.
Ja, stimmt. Die Dotcom-Bubble hat auf jeden Fall eine Menge dazu beigetragen, solchen Begriffen irgendwie eher mit einem grinsenden Auge gegenüberzustehen.
Na, es gibt einen ganzen Industriezweig, der davon lebt, Beratersprech zu verkaufen.
Obwohl der mittlerweile schon so ist, dass die, also da sich so eine gewisse Allergie aufgebaut hat. Also diese
nur weil es jetzt eine Facebook-Gruppe dazu gibt, meinst du?
Nee, auch so bei Leuten, die sich den ganzen Tag anhören müssen. Ja. Also die dann von diesen Beratern halt die Präsentation gehalten bekommen.
Also ging los mit Bullshit-Bingo, ne? Ja. Also die Idee ist, dass du so ein 5x5 Raster hast mit häufigen Bullshit-Begriffen wie Paradigmenwechsel, ja. Und dann setzt du dich in so eine Präsentation und kreuzt immer den durch, der gerade kommt. Und wer als erster eine Reihe oder eine Spalte voll hat, ruft halt Bingo. Mhm. Und das ist Bullshit-Bingo. Und das ist schon im Jahre 2000 sehr populär gewesen unter diesen ganzen. Unser Produkt ist so neuartig, da gibt's noch gar keinen Namen für die Kategorie. Mhm. So, ja. Bla.
Aber natürlich werden die auch alle immer besser, ne? Also ich meine, es gibt ja jetzt, wie wir gesehen haben, eine Professur für Reformkommunikation an der Hochschule
in Friedrichshafen.
Ne? Wie heißt sie jetzt?
Für politische Kommunikation.
Ah, war ihnen dann doch zu offensichtlich, ja?
Na, wobei...
Moment, war das nicht der Lehrstuhl, wo sie irgendwie stattdessen die Journalisten abgeschafft haben?
Ja, das war Leipzig.
Ah, das war Leipzig, ja.
Oder
war das
Leipzig?
Ja, du hast recht, es war Leipzig, wo sie den Journalisten-Lehrstuhl abgeschafft haben und dafür einen für Bullshit-Bingo eingerichtet haben.
Genau, also da wird das auch betrieben, also man sieht, die arbeiten dran. Und dann ist natürlich tatsächlich, sind diese Thinktanks, wir hatten ja Bertelsmann schon erwähnt, die arbeiten natürlich auch.
Thinktank ist auch solche, schön.
Ja.
Allein der Begriff.
Ja, das ist auch Neusprechplatz.
Ja.
Naja, aber wir haben es ja gesehen bei den Studienbeiträgen, da habe ich das ja dann auch, die habe ich auch die Dokumente ausgraben können, die sind auch verlinkt im Neusprechblog, wo tatsächlich eben versucht wird, das Wort Studiengebühren in einem Text immer durch Beiträge zu ersetzen. Also zu einem Zeitpunkt, als niemand Studienbeiträge gesagt hat, dann haben sie immer geschrieben Studiengebühren / Beiträge und inzwischen ist das der offizielle Terminus. Das haben dann irgendwie die Entscheidungsträger überall gemerkt und haben gesagt, oh, wie toll.
Entscheidungsträger.
Ja, wir nennen es Studienbeiträge, ja. Und jetzt ist es
wir sind so negativ bei dem Gerede hier. Wir dürfen was nicht vergessen. Nein, wir dürfen was nicht vergessen. Das hat eine Funktion. Diese Sprache ist ein Heilsversprechen. Das ist so funktionieren Religionen seit Jahrtausenden. Sie verspricht mir, ich bekomme etwas für mein Geld und ich werde nicht belogen, sondern ich werde mich verbessern und es wird schöner und es wird neuer und ich werde eben nicht beschissen. Ich werde es dann doch, wie immer, aber es verspricht mir etwas. Und ich glaube, das ist diese Faszination, die darfst du nicht vergessen dabei. Warum verwenden die Leute es sonst?
Also du meinst, die Leute hören sich sowas an, weil sie glauben...
Sie wollen glauben, dass
wollen
es besser
glauben,
wird.
Wollen auch alle wollen einen glauben. Neuen
Person. Ich möchte doch, dass eine Steuerreform tatsächlich zu einer Steuerentlastung führt. Bei mir auch, nicht nur bei irgendwem, der sich das ausgedacht hat und so.
Bei FDP. FDP-Mitgliedern.
Ja, entlasten durch Steuern, das ist großartig.
Also du meinst, dass der eine der wesentlichen Funktionen von Neusprech ist das Aufrechterhalten des Optimismus?
Nee, den Leuten
der Lebensfreude.
Den Leuten was geben, an dem sie sich hochziehen können.
Genau, den Leuten
Hoffnung.
Irgendwas
ja.
Positives
Prinzip Hoffnung.
Ja, klar.
Aber
was das Obama-Prinzip.
Naja, aber was der Effekt, der da mittlerweile ja eintritt, ist doch aber eigentlich eher ein anderer. Nämlich dadurch, dass mittlerweile alle politischen Ideen, selbst die, die irgendwie noch ehrlich und gut sind oder mal gewesen sind, mittlerweile so zu Tode gespindoktert sind und eben genau mit diesen Begrifflichkeiten zugekleistert sind. Wir hatten in der letzten oder vorletzten Sendung schon mal erwähnt, es gibt ja mittlerweile eigentlich keine Möglichkeit mehr für einen Politiker noch ehrlich zu sein. Also es gibt halt ja... Also
glaubt ihm eh keiner.
Nee, also selbst wenn jetzt da einer, also nehmen wir mal an, Obama hat es ehrlich gemeint, so, war der Letzte, der noch die Chance hatte. Ne? Also er war sozusagen der Letzte, wo man noch irgendwie mal, zumindest mal viele Leute, die ich so kenne, die das Gefühl hatten, so, okay, dem versuchen wir jetzt nochmal zu glauben. So, also dem versuchen wir jetzt nochmal irgendwie zu glauben, dass es nicht nur Phrasen sind und dass er irgendwie ehrlich meint und dass er wirklich eine Änderung will. So, und irgendwie so Change we can believe in, so, und was haben wir mittlerweile, ja, ich meine, Change we can believe in ist mittlerweile unser Schlagwort für den ganzen Scheiß geworden, den er macht, so, ja. Und das, was halt, das aber ja, heißt es eben, dass es an einen Punkt erreicht hat, wo genau diese Verwendung dieses Neusprech so überstrapaziert ist, dass zumindest bei den Leuten, die da noch drüber nachdenken, mittlerweile der Zynismus echt groß geworden ist.
Du redest jetzt von dir.
Nee, nicht nur von mir, auch so wie von Leuten, die irgendwie im politischen Betrieb unterwegs sind oder die.
Ah, es kommt das nächste schöne Wort, das wird auch dich begeistern.
Nämlich? Ich dachte, du hättest es gerade.
Wir haben noch gerade eins gehabt, freiheitsschonend.
Freiheitsschonend
war wunderbar.
Ein tolles Wort.
Ja. Grundrechtsschonend, ja. Freiheitsschonend.
Ja, erst kam ja grundrechtsschonend. Und dann, also ich habe da immer die Vermutung, dass die Leute unsere Texte lesen.
Und dann also, haben so
okay, grundrechtschonend ist irgendwie komisch.
Ein bisschen durch.
Machen wir mal das können wir Neues. Noch toppen.
Freiheitsschonend.
Das können wir noch toppen. So zwischen den Kokslinien, so, das toppen wir nochmal.
Freiheitlich wäre dann das nächste.
Nee, aber, ja,
das ist ja schon,
aber die interessante Frage ist, wie würde denn ein Ausweg aussehen? Also gäbe es denn einen Ausweg? Also könnte denn...
Aus dem Leben?
Nee, aus der Verwendung von Sprache, die nur noch eine Zweckbestimmung hat. Also gäbe es noch eine ehrliche Sprache?
Nein, natürlich gibt es keine ehrliche Sprache, weil halt Sprache ein Instrument ist und alle Seiten natürlich irgendwas rüberbringen wollen.
Also ich frage mich halt deswegen, weil wir haben halt irgendwann bewusst angefangen, halt das Spiel mitzuspielen und halt solche Begriffe selber zu setzen so und durchaus ja auch Erfolge gehabt, kann man nicht anders sagen so, nur die Frage ist halt, ob wir damit nicht das Rad eben genau wieder ein Stück weiter drehen und am Ende nur dazu beitragen, dass es halt noch weniger Möglichkeiten eines Ausweges gibt. Also
der Ausweg ist wie bei den Gefahren des Straßenverkehrs, Bewusstsein schaffen.
Ja, ja.
Abschaffen kannst du das Risiko nicht.
Ich habe ja überlegt, ob man nicht mal wie so in so einer amerikanischen Slapstick-Komödie so den total überzeichneten Politiker losschickt, der einfach nur noch transparentestes Bullshit-Bingo von sich gibt.
Der würde wahrscheinlich
um mal zu sehen, wie weit er kommt. Ja, das glaube ja, ich nämlich auch.
Der kannst du doch gerade beobachten. Ich meine, der CSU-Netzbericht da oder der ja Bericht des Netzrats.
Dorothee Bär.
Ja, das ist doch nur, wenn man das liest, ist man da völlig von den Kopf gestoßen. Da ist so viel Neusprech und nicht nur Neusprech, auch so komische Formulierungen, wie wir müssen irgendwie die Instrumente, das
grundrechtsschonend.
Ja, dann
verfassungskonforme Umsetzung.
Genau, verfassungskonforme Umsetzung. Da denkt man immer nur, man kommt aus dem Kopfschütteln und Fazialpalmieren überhaupt nicht mehr raus.
Aber es gibt ja so Begriffe, die es dann irgendwie länger schaffen. Ne? Also so, was wir vorhin schon hatten, so Arbeitgeber, Arbeitnehmer, ist ja so brutalstes Neusprech eigentlich. Ne? Also früher hieß es ja irgendwie Arbeiter und Fabrikbesitzer so, da war wenigstens noch klar, worum es geht. So und oder
Ausbeuter
Kapitalist. Kapitalist, genauso. Also das war halt so klare Begrifflichkeiten so und dann wurde daraus irgendwie im Zuge der sozialdemokratischen Reformen Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Und diese Begrifflichkeit ist mittlerweile so verankert, dass es eigentlich kaum noch eine andere gibt.
Du kannst dich gar nicht mehr neutral über das Thema unterhalten. Ja.
Ja. Und da denke ich mal, ist so ein...
Ja, wobei ja gleichzeitig auch ein Bewusstsein wächst, je länger so ein Begriff verwendet wird. Und wie du ja selber sagst, die kehren sich ja um. Irgendwann benutzen die Leute ihn ja genau entgegengesetzt.
Genau.
Ja.
Das ist ein Prozess, wie alles im Leben.
Ja, wobei gesagt, dieses Arbeitgeber, Arbeitnehmer ist ja nun schon seit den, keine Ahnung, wann ist das, 60er Jahre oder so, kommt das her?
Seit Erhard.
Seit Erhard, ja. Also jedenfalls schon so lange dabei, dass es da...
Das kennt man gar nicht mehr anders. Und die, alle Leute, die heute darüber diskutieren, kennen es gar nicht mehr anders.
Und es wird auch nicht zynisch verwendet so.
Nö.
Warte ab. Wenn die Leistungsträger noch ein bisschen weitermachen.
Ja, ja gut, die Leistungsträger. Stimmt, Leistungsträger ist natürlich schon hart an der Grenze. Ja. Das ist halt, die sind schon hart auf der Grenze zum Kippen. Aber die diese Verwendung als Angriffstechnik, also als sprachliche Angriffstechnik, ist ja gerade im Bereich der Sicherheitspolitik ja sehr üblich. Also da haben wir
Preemptive Strike, mein Lieblingswort.
Genau, oder Surgical Strike oder so, gibt's ja, da gibt es ja auch diese.
Ja, da geht es ja auch wieder eigentlich um die Begriffsbesetzung, oder? Du möchtest den Begriff eigentlich so formulieren, dass überhaupt nicht die Frage aufkommt, ob das tatsächlich ein Surgical Strike ist.
Na, ne? Und Stärke demonstrieren.
Oder präemptiv. Wollen. Ja, ich meine.
Druckkulisse.
Ja, ich sage nur. Vorwärtsverteidigung war so unser Favorit bei den Ausarbeitungen.
Vorwärtsverteidigung war so ein Ding, wo es mir als erstes auffiel. Mhm. So, also das war so ein Begriff, ich dachte so, hä?
Ja, früher haben wir...
Was meinen Sie denn so?
Früher, also die Preußen haben doch einen Kriegsminister Klausewitz. Gehabt. Ein Kriegsminister, ja? Das ist heute nicht mehr vorstellbar. Heute haben wir alle nur Verteidigungsminister, die dann unsere Freiheit am Hindukusch verteidigen. Halt
verteidigt. Ja,
die DDR waren die einzigen, die einen Abrüstungsminister hatten.
Aber
und hat
kurz.
Der was abgerüstet?
Ja, ein paar Panzer verschrottet, bevor er selber abgerüstet wurde. Mhm. Und ersetzt durch einen Verteidigungsminister.
Mhm. Das ist auch viel wichtiger.
Moment, der wurde doch sogar am Ende, Eppelmann wurde doch am Ende sogar zum Verteidigungsminister umbenannt, ne? Der hieß doch nur kurze Zeit Abrüstungsminister.
Oh, das ist ja ein böses Schicksal.
Ja, ja. Ja, was ihn auch, glaube ich, hart getroffen hat, aber.
Das ist fast wie mit dem Niebel, ne? Der hat ja genauso, den haben sie doch jetzt hier zum Entwicklungshilfe. Beauftragten gemacht und dabei wollte er zur Bundeswehr und hat argumentiert, dass der Posten weg muss.
Stimmt, sie haben genau den Posten gegeben, der weg sollte. Ja.
Das machst du eigentlich nur mit Leuten, die du echt gar nicht leiden kannst.
Die ganz persönliche Vorhölle, ja.
So. Ja, ja.
Aber hier ist deine Rechnung, du Arsch.
Aber in dieser Punkt, dass eben gerade so Kriegsrhetorik eingesetzt wird bei inneren Sicherheit, da denke ich ja, dass das auch planmäßig geschieht. Ich meine, es ist seit langem ja ausgemachtes Ziel der konservativen Kräfte in diesem Land, dass man halt die Bundeswehr im Inneren einsetzt. Und da kann man ja wunderbar schon mal das Feld ebnen, indem man halt für die innere Sicherheit immer wieder, insbesondere für die Leute, die man irgendwie anschwärzen will bei der inneren Sicherheit, indem man eben da die gleichen Wörter nimmt wie für Leute, die im Krieg irgendwie auf der anderen Seite stehen.
Anschwärzen ist eigentlich auch nicht schlecht.
Ja, gut.
Verraten, meintest du?
Ja, also es ist ja offensichtlich so, dass es hier eben darum geht, bestimmte Leute schlecht zu machen oder irgendwie zu Terroristen oder zu Kombattanten, Aggressoren und sonst wie hoch zu gestalten. Ne?
Stören, gefährden.
Ja. Also wie die andere Meinung
ist unbegrenzt,
sind.
Unbegrenzt, ja.
Wobei ja ein Teil dieser Vokabeln ja durchaus eben aus dem Militärsprachgebrauch rübergeschwappt ist, eben aus der Berichterstattung über die Kriege in Afghanistan und Irak.
Sicher.
Na, das kommt doch aus der Doktrin richtig, ne?
Also diese Alltagsgewöhnung an diese militärischen Begrifflichkeiten eingesetzt hat. Genau wie die Leute angefangen haben, plötzlich irgendwie Flecktarnhosen zu tragen oder halt irgendwie die Mode militärischer wurde. Genauso hat sich eben auch der Sprachgebrauch militarisiert. Also das ist einfach diese Alltagsbegrifflichkeiten, die eigentlich hier kein Alltag waren, sondern eben nur über die Berichterstattung hierher kamen, dass die immer mehr in den normalen Sprachgebrauch eingingen.
Hm.
Also es ist ja durchaus auch so ein Effekt von Krieg, der schon mehrfach irgendwie festzustellen war. Also wenn immer Kriege waren, dass sich dann eben auch die Sprache änderte. Und die Frontbegriffe dann auch in die Zivilgesellschaft eingesickert sind.
Mhm.
Ja. Und gerade halt im Bereich der inneren Sicherheit ist natürlich besonders intensiv zu beobachten, wie dann halt einfach die Abgrenzung so wir versus die.
Mhm.
So, also dieser sind die Störer, Gefährder, Kombattanten so und wir sind irgendwie die zu sichernden Bürger.
Aber eigentlich sollte man doch von einem Innenminister, der ja auch Verfassungsminister ist, erwarten, dass er da sehr vorsichtig ist und eben solch ein Vokabular nicht verwendet.
Ich weiß
wenn
nicht,
er das also tut...
Schäuble wollte auf jeden Fall nicht vorsichtig sein.
Ja, genau. Wenn er das also tut, hat er eine Absicht.
Ja, klar.
Also es ist nicht einfach nur so, weil alles militärisch wird ja auch militärisch, sondern er hat eine Agenda.
Ja, klar. Aber ich glaube, dass die Gewöhnung an die militärische Begrifflichkeit kam eben auch über die allgemeine Berichterstattung, wenn halt einfach die Nachrichten zur Hälfte aus Berichten von der Front in der einen oder anderen Form bestehen, dann sickert natürlich einfach diese die Bundeswehrsprache, ja, also eigentlich kann man über Bundeswehrsprache fast eine eigene Sendung machen. Die Bundeswehrsprache ist ja hochgradig merkwürdig, ja. Also die haben ja so immer so riesige zusammengesetzte Wortketten, die sie dann zur Abkürzung zusammenschrumpfen, so. Interessanterweise, lustigerweise genauso wie bei den sowjetischen Begriffen.
Ja, Kompartei und Komintern und so.
Ja. Ja, die auch immer so die Abkürzung aus der ersten Silbe zusammengesetzt haben. Und diese Militarisierung des Sprachgebrauchs zieht sich ja dann eben auch zum Beispiel, keine Ahnung, bei Computersicherheit, ne? Ist ja so, auch so, dass der...
Gibt's die?
Naja, also als Feld, als
es Industrie. Gibt eine Industrie.
Es gibt eine Industrie. Es gibt eine Industrie dazu, so. Also es ist halt so. Und auch da ist festzustellen, dass eben diese Militarisierung des Sprachgebrauchs sehr deutlich geworden. Also dass man halt immer noch von Angreifer redet, von Verteidigungslinien und dergleichen Dingen mehr. Also
das
halt
gut, das liegt auch an uns, dass wir immer von Angreifer reden. Also ich rede absichtlich von Angreifer und nicht von Hacker, weil ich gerne den Hackerbegriff so ein bisschen frei halten möchte.
Klar.
Wofür?
Na, für gute Leute, die sich mit der Technik beschäftigen und nicht...
Umdeutung, ja?
Ja, nee, nicht nee eigentlich die, der Hackerbegriff heißt eigentlich
ursprünglich.
Ursprünglich heißt Hacker ist eigentlich jemand, der sich mit der Technik wirklich genau beschäftigt und wissen will, wie das alles funktioniert und ist nicht jemand, der woanders einbricht.
Umdeutung, weil es hatte lange eine andere Bedeutung.
Nee, die haben es umgedeutet und wir möchten gerne den alten Begriff.
Rückdeutung.
Wie kommt
Rückdeutung ist auch ein schönes Wort.
Ist schön, ne?
So wie Informationswiederbeschaffung.
Ja, genau.
Rückführung.
Klarer Fall.
Wie kommt denn, dass das Euphemismen früher aus Fremdwörtern zusammengesetzt waren, sowas wie Euthanasie oder neoliberal, und dass wir heute eigentlich nur noch...
Das ist heute aber auch so, es hat nur die Sprache hat gewechselt, also Englisch ist jetzt immer ganz nett, online ist modern,
Online-Durchsuchung.
Oder also da gibt's eine ganze Menge. Targeted Killing wurde gesagt, das geht auf Englisch gar nicht, ne? Aber es klingt halt deutlich besser als gezieltes Töten.
Also Rettungsschuss, das war doch eigentlich, wie war der, war das nicht gezielt? Finaler Rettungsschuss, genau.
Ja.
Das war doch auch irgendwie so, okay.
Ich glaube, das sind Moden. Eine Zeit lang war halt Französisch modern und
ich habe das Englisch. Hab da so ein Wort bei euch in der Liste gefunden, den Warnschussarrest. Den fand ich ja. Was meinen Sie denn?
Das ist von Merkel.
Ja. Das ist von Merkel?
Der war von Merkel, ja.
Und was meinte sie?
Nein, das war der Warnschuss, den der Jugendliche hören soll, bevor er tatsächlich niedergeschossen wird das nächste Mal.
Ach so, es ist also sozusagen ist ein
Arrest, um vor dem Arrest zu warnen.
Also im Sinne von Schuss vor den Bug so als...
Genau. Ah. Und wir schicken dich in den Knast, um dich davor zu warnen, dass du in den Knast kommst, wenn du das nächste Mal noch wieder sowas tust.
Großartig.
Das ist toll.
Das ist erzieherisch, ne?
Ja,
aber auch militärisch. Awesome.
Ja, der Warnschuss ist der, den ich abgebe, bevor ich gezielt auf denjenigen schieße.
Ja,
genau.
Das ist auch ein Schuss. Ja, man hätte ja auch sagen Schuss, können, Verwarnung. Genau.
Ja, Verwarnungsarrest oder so.
Wobei Arrest ja schon schön Arrest ist, weil es ist Knast.
Knast, ja.
Die kommen richtig in Bau.
Mhm. Krass. Naja gut, aber Unterbindungsgewahrsam.
Gewahrsam.
Also ist auch echt, ja.
Sagt auch nichts über Knast.
Wobei, es ist was dran. Wir bewahren dich davor, dass du wirklich Blödsinn machen kannst.
Ja,
wir müssen dich dazu leider einsperren, aber wir bewahren dich vor
gewahrsam.
Etwas.
Ja, es könnte auch Sicherheitsgewahrsam sein. Das ist ja noch
schlimmer.
Ja, Sicherheitsgewahrsam.
Oder Sicherungsgewahrsam.
Ja, das ist auch ein komisches Wort. Denn,
ist auch toll, wieso?
Gewahrsam.
Es geht doch um die Sicherung.
Sicherung?
Wer der Gesellschaft
wird eigentlich gesichert. Ja.
Da gab es im MDR, glaube ich, gab es einen Bericht über über jemanden, den sie halt in so einen Sicherungsgewahrsam genommen haben.
Ist das nicht Sicherungsverwahrung?
Sicherungsverwahrung.
Nee, es ging um einen Hooligan, den sie, da gibt es halt diese sächsischen Regionaldinger, diese für 48 Stunden.
Das ist Unterbindungsgewahrsam.
Genau, und dann... Und dann hatten sie die Mutter von dem interviewt und die meinte nur so, ja, sie haben ihn fortgeschafft. So. Das war irgendwie eine sehr präzise Beschreibung.
Da gibt's auch noch
früher wurde abgeholt.
Ja, genau.
Abgeholt. Ja, internieren ist ja auch so, das ist ja ein altes Wort sogar. Internieren, aber eben auch euphemistisch. Ne?
Na, das ist aber auch sehr negativ belegt heute.
Also ja, wenn du deshalb heute ist es ja verbrannt. Das ist ja das.
Ja.
Die Wörter kriegen dann doch wieder ihre Bedeutung zurück und dann muss man sie durch was anderes ersetzen.
Wenn du heute von Internierungslagern redest,
Das
ist gleich eine ganz üble.
Ganz übel.
Du musst mich immer echt zurück zusammenreißen.
Ja, ich meine, Lager war ja auch ein Euphemismus.
Ja, natürlich. Ja?
Aber jetzt ist das, da hat sich das Wort sozusagen seine Bedeutung wiedergeholt.
Okay, also du meinst, die Worte holen sich irgendwann ihre Bedeutung wieder.
Das kannst du immer wieder sehen. Das siehst du hier bei dem Lager, bei Internieren. Das siehst du aber auch bei sowas wie Vorratsdatenspeicherung, was ja auch ein Euphemismus war. Ja. Und heute ist es wirklich zu negativ. Das kann schon keiner mehr benutzen.
Stimmt.
Ja. Und auch umgekehrt funktioniert das. Das wird ja auch bei Klemperer, jetzt habe ich ihn schon wieder erwähnt, beschrieben mit dem, was hatte er da, das Wort fanatisch. Das wurde von den Nazis so oft verwendet, dass es hinterher nicht mehr ausreichte. Und dann sagt Goebbels in der Sportpalastrede, wild fanatisch. Ja, weil fanatisch allein nicht mehr wild genug ist.
Ja. Aber wo wir gerade bei Klemperer sind, vielleicht sollten wir da kurz drüber reden.
Wir müssen ihn kurz erwähnen, den Mann. Das war großartig.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, Viktor Klemperer ist ein Sprachwissenschaftler für romanische Sprachwissenschaft, also genau mein Fach. An der Uni Dresden war der tätig, also in der Zeit schon kurz vor dem Nationalsozialismus. Und bekam er halt Schwierigkeiten, weil er irgendwie jüdische Vorfahren hatte. Ist dann eben auch seines Amtes da enthoben worden an der Uni. Und hat dann die Sprache der Nationalsozialisten beobachtet und in seine Tagebücher halt Notizen vorgenommen und die dann auch auf Zetteln, also in so einem Zettelkasten sortiert. Und dann hat er kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs seine Notizen von diesen Zettelkästen publiziert, also über die Sprache des Nationalsozialismus. Und das Buch heißt LTI. Das war nämlich sein Geheimname für diesen Zettelkasten und heißt Lingua Tertii Imperii, also Sprache des Dritten Reiches. Und ja, das ist halt kurz nach dem Krieg, ich glaube 1946, schon veröffentlicht worden. Und da geht es halt eben um die Sprache des Nationalsozialismus und also sehr viele, also wirklich immer gesammelt, wenn er da Wörter gefunden hat, die ihm aufgefallen sind. Und eben diese Geschichte mit dem wildfanatisch hat er da beobachtet oder auch andere formelhafte Ausdrücke wie in stolzer Trauer, was immer in den Todesanzeigen stand. Und natürlich viele Einzelwörter und auch Wörter, die es auch zum Teil bis heute gibt. Also das
Dachverband.
Dachorganisation, glaube ich. Dachorganisation und Staatsakt. Und das ist dann schon ganz interessant.
Was mich an Klemperer so beeindruckt hat, ist, dass das war seine Überlebensstrategie. Der Mann hat das Dritte Reich nur überleben können, weil er es analysiert und zerlegt hat und weil er darauf geachtet hat, was sie sagen. Und wenn man dieses Buch heute liest, also für mich war das ein Erweckungserlebnis. Ich habe das gelesen, da war ich 15 oder so in der DDR zu den Hochzeiten der sozialistischen Parolen. Und ich las dieses Buch und es war tatsächlich, es öffnete mir die Augen, weil es erklärte mir ein ganzes System anhand der Sprache, anhand der Worte, die verwendet wurden. Und ich bewundere diesen Mann bis heute für seine Fähigkeit, eben durch nichts weiter als durch Zuhören Erkenntnisse zu gewinnen, für die andere Menschen ein Leben lang brauchen, durch Erleiden.
Ja, auf jeden Fall eines der lesenswertesten Bücher in dem ganzen Themenkomplex, wenn wir auch noch als Buchtipp verlinken.
Ich habe sowas auch aus der DDR. Das war damals
bei Reklam
in Leipzig erschienen. Und mir hat das irgendwer geschenkt, als ich mal auf Besuch war.
Ja, es war auch ich fand es immer wieder erstaunlich, dass sie es tatsächlich immer noch verlegt haben.
Ich fand es unglaublich, dass sie es verlegt haben. Ich konnte es wirklich kaum glauben.
Es war antifaschistisch, deshalb das immer wieder kommt.
Es war so entlarvend, weil auch gerade in der DDR viele dieser Worte, die Klemperer zerlegt hat, oder weiter benutzt wurden, oder auch die Entstehungsgeschichte in der DDR ähnlich war wie auch im Dritten Reich und so. Irre.
Naja, mit dem Antifaschismus in der DDR war ja auch sehr differenziert. Also da war ja nicht so, dass der alle Antifaschisten gut waren. Also ist ja so, dass wir haben ja diese Trennung jetzt zwischen dem bürgerlichen Antifaschismus, der im Westen hochgehalten wird, und dem kommunistischen Antifaschismus, der im Osten hochgehalten wurde. Und der Klemperer war ja eigentlich nicht so richtig auf der kommunistischen Seite verortet.
Insofern war er bürgerlich.
Insofern war es schon erstaunlich, dass sie es halt
verlegt haben. Er wurde aber als Opfer ja dann wieder eingesetzt als Professor und wurde auch dort hochgehalten als antifaschistische Ikone, obwohl er eigentlich ein bürgerlicher war. Und das Interessante ist jetzt, das kann man dann auch noch als Leseempfehlung geben, er hat ja weiter Tagebuch geführt und er hat sich dann auch mit der DDR auseinandergesetzt. Und das ist dann auch nochmal... Ich meine, diese Tagebücher sind anstrengend zu lesen, weil er wirklich auch alles Mögliche aufgeschrieben hat, so aus seinem Alltagsleben und so. Das ist richtig anstrengend.
Ja, Tagebücher
halt. Und gerade halt diese letzten Sachen, weil die auch unheimlich ausführlich sind, da musst du das ja nicht mehr ins Geheim machen. Dann hat er also unheimlich viel aufgeschrieben und das ist natürlich dann schon schwerer Stoff zum Lesen. Aber da sieht man eben auch, dass er eigentlich nicht der Antifaschist war, den die DDR gerne gehabt hätte. Denn er sieht natürlich da auch wieder die Probleme und auch Probleme in der Sprache.
Ja.
Das ist auch so eine Sache eigentlich, der Begriff bürgerlich ist eigentlich auch verbrannt, oder?
Also naja.
Heute ist es eher so ein Schimpfwort. Gut, das mag jetzt hier vielleicht auch ein bisschen mit Berlin zusammenhängen.
Also eigentlich
aber
nicht mehr.
Bürgerlich? Wie, nee. Ist schon wieder am Wandeln?
Ist schon wieder am Wandeln. Also ist halt so, dass der, also diese, wenn man jetzt so die Prenzlauer Berg-Hipster meint, die jetzt irgendwie Kinder bekommen haben und in die Bürgerwohnung eingezogen sind, die sind halt eben nicht bürgerlich. Aus der Sicht der Bürger. Also nein, wenn
der,
jetzt,
der Bürger kommt wieder in Mode.
Ja, genau. Der Bürger, der Bürger an sich, also als jemand, der sich um sein Gemeinwesen schert, fängt wieder gerade an, positiver besetzt zu werden. Also dieser Begriff des Wutbürgers. Ja.
Der Wutbürger,
Der Wutbürger.
Der war sehr schön.
Der war sehr schön, weil es war ja eben genau der Versuch eben der Diffamierung genau dieses Phänomens, dass die Leute sich plötzlich wieder kümmern. Und irgendwie
um ihre Bürgerrechte übrigens.
Um ihre Bürgerrechte, ja.
Ich habe halt mal so eine Zensursula-Rede gesehen, wo sie wirklich in einem Fort vom bürgerlichen Engagement, war es glaube ich, geredet hat. Also da
sie reden, sie reden mittlerweile, reden sie nicht mehr von bürgerlichen, sondern von zivilgesellschaftlichem Engagement.
Ach du Scheiße. Also die Idee war jedenfalls, da ging es darum, dass die Leute doch alle freiwillig und kostenlos arbeiten sollen fürs Gemeinwohl und ehrenamtlich.
Und sich nicht darum kümmern sollen, was ihre Politiker für einen Scheiß machen.
Nein, die sollen sich aus der Politik raushalten und sollen sich beschäftigen, indem sie ehrenamtlich tätig sind.
Die sollen das Geld für die Bürgermeisterstellen sparen.
Ehrenamt
das
ist ja
auch natürlich
klar. Ehrenamt ist natürlich auch so ein geiles Wort, ne?
Ja.
Also, Amt, ehrenhalber.
Ja,
ihr seht schon irgendwie, wenn man mal anfängt mit der Sprache auseinander zu fisseln, dann...
Ist das wie so Wikipedia, kann man auch, wenn man einmal anfängt zu knicken.
ihr hattet noch eine zweite Buchempfehlung von...
Ja.
Ambrose Bierce.
Ja, Ambrose Bierce, das ist auch normal. Dann sag du was zu Ambrose Bierce und ich sag dann was zu Edward Bernays.
Ja. Mhm. Ambrose Bierce war in der Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs und danach ein, ich glaube, ziemlich verbitterter Journalist und Autor. Der müsste dir gefallen, weil er strotzt vor Zynismus. Er hat in seinem Devil's Dictionary, dem Teufelswörterbuch, nichts weiter getan, als alltägliche Begriffe zynisch umzudeuten und so ihre tatsächlich verwendete Bedeutung hervorzukehren. Großartig.
Das ist eine große Quelle von Zitaten.
Allerdings ist das jetzt nicht so sprachanalytisch.
Nein, es ist gesellschaftskritisch. Er benutzt Sprache als Instrument der Gesellschaftskritik.
Mhm. Ja, und den anderen, den man unbedingt empfehlen muss, ist Edward Bernays. Das Buch heißt Propaganda und man denkt, es geht um Staatspropaganda, was es jetzt sich dann doch tut, aber es geht da um Public Relations. Macht sich halt Gedanken, da gibt es halt zahlreiche Beispiele auch in dem Buch, das ist wirklich auch kurzweilig zu lesen, weil er halt zeigt, wie man halt Produkte besser auf den Markt bringt und unterstützt dadurch, dass man eben die richtigen Formulierungen findet. Also es geht so ein bisschen eben tatsächlich um Werbesprache, aber eben auch die Aufforderung, dass das auch in der Politik eine Bedeutung haben muss. Und das ist offensichtlich ein Buch, was dann viele gelesen haben, obwohl das aus den 20er Jahren ist.
Haben wir das verlinkt? Wir haben es gar nicht verlinkt im Blog.
Das habe ich gar nicht verlinkt.
Das müssen wir noch verlinken im Blog.
Und das ist natürlich dann nicht ganz folgenlos geblieben. Also ich glaube... Dass viele dieser Ideen, dass man Sprache auch einsetzen soll, auch also um die Politik in Anführungszeichen zu verkaufen, tatsächlich auf etwas Bernays zurückgehen.
Und in der Werbung ist es ja auch so, dass der, also da gibt es ja so zwei Aspekte. Zum einen gibt es ja dieses Verkaufen und dann, also wenn man versucht, den Leuten irgendwas aufzudrücken und ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen, und dann gibt es ja dieses Post-Sales, also das, wenn sie dein Geld schon haben und du nur noch ein Beförderungsfall bist oder
genau.
Also Beförderungsfall ist ja auch so ein schönes
Wort. Oder wenn mal was schief gelaufen ist, dass man dann Cover-up machen, also dass man halt.
Ja.
So. Und die. Wie war das Bahnsprech?
Ja, ja, Bahnsprech. Ja, ja, Bahnsprech ist wirklich. Also ich erlebe das ja, weil ich so häufig mit der Bahn fahre. Es ist wirklich.
Habt ihr da so Rubrik für?
Unglaublich.
Die führen wir, glaube ich, bald ein. Ja. Ja, es gibt. Wir haben schon ein, zwei Begriffe, die dazu passen, und es wird eine eigene Kategorie.
Also die. Jetzt beim letzten Bahnfahrt stellte ich fest, dass die DB Lounge, auch so ein schönes Wort. Am Hauptbahnhof mittlerweile nicht mehr da ist, wo man sie erwartet, weil sie gerade umgebaut wird. Und das ist jetzt halt die temporäre DB-Lounge. Ja. Und das heißt dann, also früher hatte man gesagt, sowas wie Behelfsmitropa oder so.
Mhm. Und Mitropa ist auch verbrannt.
Ja, Mitropa ist sowas von
verbrannt. Ja, das haben sie, glaube ich, die Firma auch umbenannt. Ich glaube, die heißt nicht mehr Mitropa.
Vielleicht heißt die GmbH dahinter doch irgendwo in der Holding doch irgendwo Mitropa aus rechtlichen Gründen oder so. Ja, aber da ist ja, also die haben ja genau den Versuch, mehr wie eine Fluggesellschaft auszusehen, der so ein bisschen so hinter diesem ganzen Deutsche Bahn ummodeln steht. Und der hat sich ja eben auch genau in diesen Begrifflichkeiten niedergeschlagen. So, das ist halt dann irgendwie der Service Assistant, der dir dann deinen Kaffee bringt. Und also genau diese Anglifizierung so, das ist dann halt nicht mehr die, keine Ahnung, Betreuerin oder was auch immer. Mhm. Und der Schaffner heißt auch nicht mehr Schaffner, sondern wie heißt der jetzt? Zugbetreuer heißt der, glaube ich, ne?
Ja, Zugbetreuer. Ja, Zugbetreuer.
Zugbetreuer heißt der, ja.
Bahnchef.
Nee,
Zugchef. Der Zugchef.
Der Zugchef ist noch vieles anderes, aber es gibt noch den.
Der Zugchef ist der Chef von den Schaffnern.
Genau, und da gibt es noch die Zugbetreuer, das sind halt die.
Das Service Center ist das Klo.
nee, das ist woanders, ja.
Auf den Bahnhöfen.
Ja, ja, da ist das Service Center, ja. Mhm.
Aber da habe ich immer so den Eindruck, dass es die Leute eher anödet. Also dass halt da die Schwelle zu
zu übertreiben es einfach.
Ja, ja,
sie übertreiben es. Das ist halt der Punkt. Man muss
also nicht umsonst gab es ja bei der Bahn eine Initiative der CSU, glaube ich, oder der CDU, die Bahn möge doch bitte wieder Deutsch einführen als Amtssprache und nicht Englisch.
War das nicht bei der Telekom?
Oder Telekom? Eins dieser ehemaligen Staatsunternehmen, da wurde dringend gebeten.
Ja, aber das Thank you for traveling wurde auch abgeschafft.
Stimmt. Also das haben sie nur auf der internationalen Strecke. Also das muss man aber schon gesuchte Strecken fahren. Aber ja, gerade bei den Telekommunikationsunternehmen ist es ja auch extrem. Ja. Ne? Also dass halt einfach die, egal wie, irgendwie müssen die Anglizismen verwendet werden. Und die Leute verstehen es einfach auch nicht mehr.
Mhm. Also gerade. Die sollen es nicht verstehen, um Gottes Willen. Das ist doch der Sinn der Übung. Du sollst deinen Telekom-Vertrag nicht verstehen.
Ja, vor allen Dingen die Tarife. Das ist ja immer die Tarife.
Wir haben
es furchtbare
da
Bezeichnung.
Da steht es doch sonnenklar.
Hm. Ja, Complete M Partner Plus. Was soll das was heißen? Ich meine, Complete ist halt auch Complete. Man, was ist da M und S und L und Plus und Partner
XL. Das Schöne, finde ich, an dem ganzen Thema ist, wir können alle sprechen und deswegen vergessen wir so schnell, was für ein machtvolles Instrument Sprache ist und was man damit alles anstellen kann. Und das ist irgendwie so für mich so auch so eine Motivation, dieses Blogs einfach sowas zu zeigen, irgendwie daran zu erinnern, was man mit Sprache alles tun kann und wie kreativ man damit sein kann.
Ja.
Ja, wie wehren wir uns denn?
Macht ihr ja schon die ganze Zeit.
Ja, ich meine, abgesehen davon,
was ihr euch so erfindet.
Abgesehen davon, dass wir einen Blog machen. Und hier ein Podcast dazu. Aber wie können wir uns denn wehren? Ist das überhaupt zielführend, wenn wir da unsere eigenen Begriffe...
Es geht nicht um wehren. Es geht um Bewusstsein schaffen.
Bewusstsein schaffen, denke ich auch. Und dass man die Sachen auch...
Das ist doch wehren. Oder? Damit mache ich es doch machtloser.
Ja,
wenn ich die Leute aufkläre.
Genau. Also auch, es gibt zwei Arten, sich zu wehren. Einmal, dass man eben selber auch die richtigen Begriffe prägt und Wert darauf legt, dass die dann auch verwendet werden.
Das ist auch legitim und das ist nicht
das ist sicherlich legitim.
Ein Mittel des Bösen.
Nee, also die Sprache, ich meine, es gibt nicht das wahre Wort für die wahre Bedeutung. Das ist halt nicht, ist nie so. Naja, und der andere Punkt ist aber auch, dass man diese Sache, dass man tatsächlich bewusst mit der Sprache umgeht und auch genauer hinschaut. Also ich denke, gerade wenn ich jetzt wieder an diesen Netzbericht der CSU denke, wenn man das einfach nur so überfliegt, dann klingt das schön, hat man auch schnell gelesen, das lässt sich wirklich gut lesen.
Netzbericht ist auch nicht schlecht. So.
Ja,
Sie berichten
aber,
über das
aber Netz. Wenn man halt
bisschen, über den Internetnotstand.
Wenn man mal ein bisschen genauer hinschaut, dann merkt man eben, dass es alles irgendwie Neusprech. Ja, aber da muss man halt genauer hinschauen. Und deshalb eben auch so der Appell, guckt da genauer hin. Und naja, wenn man halt so ein Wort bei Neusprech.org oder sonst wo schon als verdächtig gefunden hat, dann merkt man auch plötzlich, dass es da auch verdächtig verwendet wird.
Also habt ihr eigentlich eine Denunzierungshotline?
Ja, na klar.
Ja?
Twitter und Facebook.
Ja. Kann man euch verdächtige Twitter. Wörter melden?
Das genau. passiert dauernd. Tatsächlich, passiert ich bin dauernd. Begeistert. Ja, ja. Ich bin wirklich begeistert. Fast täglich kommen Vorschläge und so. Wir können gar nicht so viel schreiben.
Das finde ich auch sehr schön. Also das hat dann wirklich den Nerv getroffen, weil die Leute reagieren und eben was zuschicken. Hm. Und ich kriege auch ab und an E-Mails, habe ich auch schon gesagt,
stimmt.
nach meinen Vorträgen. Stimmt. Ich habe einmal von einem Ministerialdirigenten aus einem ostdeutschen Bundesland Details darüber bekommen, dass eben dort tatsächlich auch das genaue Abklopfen von Sprache in Vorbereitung auf die Auftritte des Ministers zur Dienstaufgabe gehört.
Ach so.
Ja.
Oh,
und so viel stand da nicht drin. Er hat halt nur gesagt, dass
machen wir.
Dass das gemacht wird und dass es auch sehr nötig sei, da nach der Wende eben auch sprachlich herausgeforderte Politiker nach Osten entsorgt worden sind.
Oh Mann, das erklärt aber einiges.
Ja, ne? Also da gibt es offensichtlich spezielles.
Und ich dachte immer, das ist ein Dialekt.
Spezielles Problem. Ja, und dann habe ich halt noch so ein, zwei Mails bekommen, wo man dann darauf hingewiesen hat, wie es so abgeht. Auch eben der Hinweis auf Bertelsmann und so, das kam da alles.
Also das sollte man vielleicht nochmal wiederholen, genau, diese Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist halt ja irgendwie auch aus dem Kontext der Bertelsmann Stiftung und wann immer diese Leute unterwegs sind, da muss man ganz genau hingucken. Die sind doch große Meister in sich neue Begrifflichkeiten ausdenken, die dann meistens total harmlos und fluffig und flauschig klingen. Und aber doch irgendwie einen eisenharten Umverteilungskern haben. Da geht es eigentlich doch immer ganz gut zur Sache.
Übrigens Mail, ne? Wirtschaftsregierung, was wir heute geblockt haben, das kam gestern per Mail.
Wirtschaftsregierung, ja.
Was ist denn eine Wirtschaftsregierung?
Keine Ahnung. Wir wissen es nicht.
Die Kanzlerin hat doch so ein bisschen berichtet, was sie sich darunter vorstellt. Also Rente ab 67 und keine automatische Lohnerhöhung bei Inflation und so.
Aber das hat doch alles nichts mit Regierung zu tun. Das betrifft doch die Bürger.
Ja, das soll aber in ganz Europa, also die Sozialsysteme sollen aufeinander abgestimmt werden.
Harmonisieren, ja. Oh.
Harmonisieren.
Harmonisierung ist
auch so ein
Wort, wenn man reinträgt. Harmonisierung der Sozialsysteme. Deshalb geht es ja gar nicht um Wirtschaft da, sondern müsste dann Sozialabbauregierung heißen oder so. Aber das Interessante dabei ist auch, dass diese Regierung sozusagen als Schattenregierung fungieren soll, also ohne parlamentarische
Kontrolle. Also schon mal in der Opposition.
Nee, also ohne parlamentarische Kontrolle, das ist, oder Schatten passt vielleicht nicht, aber jedenfalls, ja, so eine Gruppe, die halt neben der Regierung oder über die eigentliche Regierung hinweg regiert und über das Parlament und so, ich weiß nicht, du würdest die wahrscheinlich Hunter nennen. Oder so.
Natürlich, das erinnert mich so ein bisschen an die Wirtschaftsweisen, ja, da wird ja auch nie erklärt, wer ist das eigentlich, ja, wo, wieso sind die Weise.
Ja, aber bei Regierungen ist ja schon sozusagen der Regierung, Anspruch formuliert. Ja, ne?
Das was klingt ist, so ein bisschen wie EU, ne? Wo man seine, die sind schuld. Das sind zwar auch wir, aber
nee, ist der
wir
Anspruch, wir regieren dich. Ne? Das ist wer da nee, was.
Hier geht es ja gerade darum, das von sich selbst wegzuzeigen, oder? Das ist doch immer das Problem bei den Politikern, dass sie Dinge tun wollen, die das Volk nicht mag. Und dass sie ein Konstrukt brauchen, damit sie das zwar machen können, aber nicht schuld sind.
Ja, aber die Ausführungen von Merkel weisen eher darauf hin, dass am deutschen Wesen die Welt genesen soll. Also wir haben hier erfolgreich Sozialabbau getrieben, also nicht wir, also die hiesige Regierung hat das getan und das soll jetzt gefälligst in ganz Europa passieren.
Super.
Ne? Weil die anderen ja irgendwie da so früh in Rente gehen und
diese
sich ständig
Griechen immer.
Löhne erhöhen und so und das
geht ja mal gar nicht.
Also die erfolgreiche Lohnsenkungspolitik Deutschlands soll jetzt auch woanders eingeführt werden.
Ganz prima.
Tja, wenn da mal nicht eine Schutzlücke entsteht, nicht wahr?
Eine Schutzlücke, ja.
Ein Reformstau.
Ja, Schutzlücke fand ich irgendwie. Das
Schutzlücke ist auch toll.
Kam immer so in der Argumentation zur Vorratsdatenspeicherung.
Gibt es auch noch die Fähigkeitslücke, ne?
Ja, die Fähigkeitslücke, ja, die gab es auch, ja. Was sind denn so eure, so mal Richtung Abschluss, eure Lieblingsneusprechworte des letzten Jahres?
Des letzten Jahres ist schwieriger. Also des letzten Jahres wahrscheinlich wirklich alternativlos. Wenn man das auf längere Sicht sieht, ist mein Lieblingswort nach wie vor der potenzielle Gefährder. Weil das so weit weg ist. Also ich meine, ein Gefährder ist schon jemand, der noch nichts gemacht hat. Ne? Also der ist wirklich, also Gefährder ist unschuldig. Unschuldig. Ja. Ne? Also ein potenzieller Störer wäre es vielleicht ein Gefährder. Und jetzt wird der aber nochmal potenziert. Also der potenzielle Störer. Und ich finde, das ist so weit, also so entschärft. Aber da sieht man eben auch so schön den Wandel, weil Gefährder alleine noch nicht reicht.
Es muss
eben
noch gefährlich genug
potenzielle sein. Mhm. Und das ist halt, ja, das ist halt wirklich die komplette Verkehrung der Welt, weil letztlich wir alle potenzielle Gefährder sind. Ne? Denn wir gefährden ja nicht, sondern nur potenziell.
Wir sind potenziell gefährlich. Ja. Ja. Und dein Lieblingswort?
Ich habe ehrlich gesagt keins. Ich bin bei jedem Wort, über das ich mir dann länger Gedanken mache, weil das ist ja der Witz, ich setze mich dann hin und überlege, ja Gott, was können die denn gemeint haben? Das ist ja mal erstmal das Erste. Ne?
Die schwierige Frage am Anfang.
Das ist wirklich schwer. Das ist manchmal, um Gottes Willen, was war jetzt die Absicht?
Aber Kai, dein Bestes, also was mir von deinen am besten gefallen hat, ist Just in Time, out of store. Also besser kann man es nicht
übersetzen. Ja, Just in Time ist in der Tat wirklich ein,
wobei das schon so in Beratersprech reingeht, ne? Das ist ja wirklich der Versuch, einfach durch irgendeinen englischen Begriff irgendwas ganz anderes zu sagen. Nee, es ist wirklich so, dass mich begeistert diese Kreativität. Also da müssen Leute sitzen, die sich einen Kopf machen, wie können wir das jetzt schön, sachlich, harmlos, unverfänglich, genau ausformulieren, und dann kommen Worte raus, auf die ich nie kommen würde. Das ist unglaublich.
Wobei, auch da muss ich sagen, Just in Time ist nicht einfach Beratersprech. Das qualifiziert inzwischen die ganze Gesellschaft, die ganze Wirtschaft. Oh ja. Weil hier alles irgendwie nur gerade so eben, und dann bricht's auseinander, wenn man es mal braucht.
Bedarfsorientiert.
Ja.
Das Schöne ist...
Oh, ihr seid furchtbar, ich lade mir nie wieder ein.
Das Schöne ist, dass bedarfsorientiert ist sozialistisch. Das ist ein Wort aus der sozialistischen Sprache. Wir orientieren den Wirtschaftsplan am Bedarf.
Ja, genau.
Ah, was ist denn die bessere Strategie? Gegenwörter zu erfinden oder lieber darauf gucken, herbeizuführen, dass die bestehenden Wörter, dass die bestehenden Wörter erkannt werden, entlarvt werden und zu ihrer schlechten Bedeutung zurückkehren?
Mit Gegenwörtern machst du es ja nur noch schlimmer. Entschuldigung, aber
Kreativität ist immer die beste Vorwärtsverteidigung sozusagen. Naja, also.
Kann man das denn herbeiführen? Dass man irgendwie, also, dass wir jetzt sowas wie Vorratsdatenspeicherung, wenn wir sowas gezielt entkernen wollen und das Wort verbrennen wollen, kann man das herbeiführen? Gibt es da irgendwie Strategien für, oder?
Ich glaube schon.
Ja, man muss.
Exzessive Verwendung.
Also selber eine Stiftung aufbauen. Neue unsoziale Marktwirtschaft.
Ja, guckt euch doch an, allein eure die Tatsache, dass wir über dieses Wort geblockt haben, ihr diese Seite aufgesetzt habt mit dem Podcast, der alternativlos heißt, hat, da bin ich sicher, dazu geführt, dass es zum Unwort ernannt wurde und damit tot ist, und zwar für alle Zeiten. Ja. Nie, also in den nächsten 10, 20 Jahren wird es keiner mehr vorholen.
Man darf es nicht
mehr sagen. Ne? Also wobei es noch nicht ganz angekommen bei den Politikern, oder?
Das jetzt wo es Unwort des Jahres ist, das haben die schon mal in irgendeiner Rubrik in der FAZ gelesen und denken sich, ups,
das darf man schon nicht. Wieder was Neues.
Ich meine, auch die Reform.
Exzessive Verwendung.
Ja.
Also einfach durch Verwendung verbrennen.
Ja.
Das können wir ja mal auf die Agenda setzen.
Hat vielleicht jedes Wort nur so eine minimale Belichtungszeit sozusagen? Also kann es nur eine gewisse Menge an Aufmerksamkeit Licht vertragen, bevor
wie
es dann verbrannt
alles
wird?
Alles im Leben, bis es albern wird.
Ja, aber bei Sprache ist das wirklich so. Sprache wird gebraucht und dann verändert sich durch den Gebrauch die Semantik, beziehungsweise das verblasst, also das besonders Neue verblasst. Das ist dann eben, wie wir gesehen haben, bei den neuartigen Empfangsgeräten, das ist auch schon nicht mehr.
Da bleiben dann nur sehr wenige übrig, ne? Die halt einen, so wie Arbeitgeber, Arbeitnehmer dann wirklich in den Sprachgebrauch übergehen.
Ja.
Das können wir uns ja auch mal zum Ziel setzen, dass immer
die müssen wir mal blocken.
Ja. Genau, man muss mal was gegen die Arbeitnehmer und Arbeitgeber machen, bestimmt. Ja. Also gegen die Wörter.
Revolution.
Wir haben uns ja hier schon gegenseitig befruchtet, so bei den Vorbereitungen haben wir bei den Listen geführt, so. Aber das wollten wir auch schon immer mal machen, und auch das Neusprechblock hat ein paar Inspirationen mitgenommen.
Ja.
Insofern schon jetzt eine erfolgreiche Sendung.
Ja.
Ja, vielen Dank, dass ihr gekommen seid.
Vielen Dank für die Einladung. Ja,
das war doch eine sehr schöne Sendung.
Ja.
Dann.
Ich auch.
Vielleicht nächstes Jahr mal wieder mit den Updates.
Na, unbedingt.
Nächstes Jahr gibt es erstmal ein Buch, da haben wir genug zu tun.
Oh, ihr habt ein Buch vor.
Oh, sehr cool. Erzählt das
mal. Sehr schön.
Ja. Ein Lexikon, damit man es auch auf den Kaffeetisch legen kann, damit es dann auch die Oma zur Hand nimmt und lacht und so.
Damit sie Ausdrucke auch lesen können.
Weil dieses Internet, das erreicht doch längst nicht alle.
Ja, guter Plan, finde ich gut. Neusprechlexikon fehlt auf jeden Fall.
Werden wir pluggen.
Okay. Werden wir machen.
Könnt ihr ihn einscannen?
Genau, wir scannen das ein und schicken es als Word-Attachment.
Nun gut, dann vielen Dank fürs Kommen nochmal.
Ja,
und wir sehen uns in ungefähr 2 Wochen wieder beim nächsten Podcast.
Genau, beim nächsten Alternativlos. Auf Wiederhören.